SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin mit Petra Thiele. Heute geht es um die Zukunft des Luftverkehrs. Werden Tickets teurer, Flugzeuge umweltfreundlicher? Die Krise verändert viel. Neue Airlines gehen an den Start. Die Nachfrage nach Warmwasserzielen steigt wieder. Am Strand von Mallorca erzählten Urlauber einer Reporterin in diesem Sommer.
Sie haben am Anfang gesagt, Sie selbst hätten auch ein bisschen schlechtes Gewissen, hier hinzufliegen. Hat sich das gelegt?
Ja, also ich war so ambivalent. Es hat sich hier eigentlich gelegt, weil ich hier auch nochmal bestätigt bekommen habe, dass man wirklich absolut die Möglichkeit hat, sich zu schützen und andere zu schützen.
Also ich hatte ja vorher auch kein schlechtes Gewissen. Die Inzidenz ist hier so niedrig und hier ist so wenig los, wie man sieht. Ne? Keiner macht Party, da kann so gut wie nichts passieren.
Die Flugbranche ist vorsichtig optimistisch, aber noch in Wartestellung. Am Frankfurter Flughafen wurde diese Woche das erste Teilstück des neuen 4 Milliarden Euro Terminals erstmal eingemottet. Der Terminal gilt als das größte privatfinanzierte Infrastrukturprojekt Europas. Der Stuttgarter Flughafen machte das Beste aus der Pandemie und erneuerte früher als geplant einen Teil seiner Start- und Landebahn. SWR-Reporter Wolfgang Brauer schaute sich diese Woche dort um.
Es ist gespenstisch leer in der Abflughalle des Stuttgarter Flughafens am frühen Abend um 18 Uhr. Die meisten Läden sind dunkel. Entweder ist schon Ladenschluss oder sie sind dauerhaft geschlossen. 60% der Gastronomiebetriebe haben zu. Nur wenige Touristen sind unterwegs, wie dieses junge Paar. Es will
nach Griechenland. Wir haben schon lange überlegt, wir haben auch ziemlich kurzfristig erst gebucht, wo man sich dann sicher war, ob es jetzt ein Risikogebiet wird oder nicht. Und dann haben wir spontan entschieden.
Langsam fliegen auch wieder mehr Geschäftsreisende. Den Vielfliegern fällt die gedrückte Stimmung in der Abflughalle auf.
Ja, beängstigend fast schon. Das ist geisterhaft. Ja. Die Läden haben zu. Die Läden werden hier schon leiden, denke ich, jetzt nur bei den Mieten. Die werden ja nicht reduziert werden. Und der Flughafen selber, klar, wenn er vom Land unterstützt wird, wird er wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt pleite gehen.
Es tut mir leid für die Geschäfte, für die Inhaber. Ich denke, es gehen viele pleite dadurch auch.
Nur ein Reisebüro ist noch offen. Cenk Cevica arbeitet dort seit 24 Jahren. Im Sommer in der Ferienzeit war es noch ganz anders. Da herrschte nach vielen Monaten Flaute ein paar Wochen wieder Hochbetrieb, sagt der Reisebüromitarbeiter.
Die Leute waren ausgehungert vom letzten Jahr. Viele haben ja auch irgendwie Geld gehabt, irgendwie, weil die nicht verreist sind. Kein Restaurant, kein Kino, nichts, gar nichts. Und dann haben die gesagt, jetzt ist egal, jetzt gehen wir.
Doch jetzt gehen die Passagierzahlen wohl wieder zurück.
Jetzt kommt der Winter und die ganzen Fernreiseziele bleiben halt aus. Das ist das. Asien, Thailand, das ganze Asiengeschäft, USA-Geschäft, Karibikgeschäft. Und Seychellen, Indische Ozean, Malediven, das wird auf keinen Fall sein.
Alles Ziele, die früher im Herbst gern gebucht wurden. Doch da will kein Fluggast hin. Auch deshalb rechnet Walter Schöfer erneut mit einem mageren Jahr. Er ist Sprecher der Geschäftsführung des Flughafens Stuttgart.
Das Jahr 2021 ist geprägt gewesen von einem Lockdown, der fast 6 Monate angedauert hat. Aus meiner Sicht für die Luftfahrt eine Vollkatastrophe. Und wir haben nur 650.000 Passagiere im ersten Halbjahr in Stuttgart begrüßt. Das machen sie in einem Normaljahr im schlechtesten Monat, nämlich im Monat Januar.
Für das ganze Jahr 2021 rechnet der Flughafendirektor nur mit 3 bis 4 Millionen Passagieren auf dem Landesflughafen. Zum Vergleich, im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es einen Rekord mit über 12 Millionen Passagieren in Stuttgart. Doch dann kam der Einbruch. Der Verlust betrug beim Flughafen Stuttgart in 2020 95 Millionen Euro. Einmal bedingt durch die fehlenden Start- und Landegebühren, durch weniger Pachteinnahmen für die Läden und nicht zuletzt auch durch ausgefallene Parkgebühren. 11.000 Parkplätze gibt es auf dem Flughafengelände, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Die Parkgebühren sind vom Aufkommen her etwa 35 Millionen Euro pro Jahr. Aber dort ist sozusagen das, was an Gewinn unterm Strich übrig bleibt, ist sehr erfreulich.
Stolz ist der Flughafenchef, dass durch die Kurzarbeit ein Personalabbau in Stuttgart verhindert werden konnte, anders als an anderen deutschen Airports.
Die Kollegen in Frankfurt haben ein 4.000-Mitarbeiter-Abbauprogramm beschlossen und aufgelegt. An anderen Flughäfen waren es Düsseldorf 600 und so ging es quer durch die Republik.
Mit den erwarteten Passagierzahlen für dieses Jahr ist der Flughafen Stuttgart wieder auf das Niveau der 80er Jahre zurückgefallen. Es wird lange dauern, bis die Rekordzahlen von 2019 wieder erreicht werden. Zumal zu den Pandemiefolgen auch noch die Klimadebatte kommt, meint Flughafendirektor Walter Schöfer.
In 5 Jahren, ja, bin ich der Meinung, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit in die Größenordnung von 2019 wieder zurückgekommen sein werden. Ganz wichtig, wir haben einen großen Transformationsprozess vor uns. Und das Thema Klimaneutralität für Flughäfen ist auch etwas, was hohe Investitionen in den kommenden Jahren erfordern wird. Also diese Branche wird in einem Umbruch sein und stark gefordert.
Meint Walter Schöfer, Sprecher des Stuttgarter Flughafens. Er hofft, dass in 5 Jahren die Vor-Corona-Passagierzahlen wieder erreicht werden. Die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler ist da sogar noch etwas optimistischer. Sie rechnet mit 4 Jahren. Was passiert aber mit den Preisen für Flugtickets? Wird Fliegen demnächst teurer, habe ich Yvonne Ziegler gefragt.
Also ich glaube, das wird tatsächlich von den jeweiligen Strecken abhängen. Auf den Strecken, zum Beispiel vielleicht auch nach Amerika, wo man sozusagen hinfliegen muss und vielleicht auch nicht so viel Konkurrenz ist, da werden sicherlich die Preise eher hoch sein. Überall, wo es Konkurrenz gibt, also 2 Airlines auf einer Strecke sind, da wird es sicherlich auch einen ganz guten Preiskampf geben. Also die Lufthansa steigt ja jetzt aktuell auch gerade in das Touristikgeschäft nochmal neu ein mit ihrer neuen Airline Discover und wird da der Condor Konkurrenz machen und auf den Strecken sehe ich dann eher keine Gefahr für Preiserhöhung. Ja, also wo immer Konkurrenz sein wird, da wird der Preis eher attraktiv bleiben, weil einfach auch vielleicht mehr Kapazität plötzlich auf den Strecken ist als vorher. Es war.
Also Urlauber müssen keine Angst haben, dass sie sich Mallorca, Ibiza oder die Kanaren so in 2-3 Jahren nicht mehr leisten können?
Also 2-3 Jahre in die Zukunft will ich jetzt noch nicht schauen, aber im Moment ist es ja erstmal so, dass alle Flugzeuge auf dem Hof stehen haben, die sie gerne irgendwo hinfliegen lassen. Und wenn im Moment eben Mallorca und Spanien und die Kanaren gut gehen, dann versuchen natürlich auch alle dahin zu fliegen und dann gibt es eben auch viel Kapazität. Und dann sind die Preise eher nicht so hoch. Also wenn, sagen wir mal, das normale Leben in Anführungsstrichen wieder zurückkehrt und auch alle wieder also fliegen dürfen und es genug Destinationen und genug Nachfrage gibt, dann wird sich das sicherlich irgendwie normalisieren. Aber im Moment ist es für die Airlines auch noch sehr schwer, überhaupt zu planen, zu wissen, okay, wo kann ich denn meine Flugzeuge einsetzen und dann fliegen eben alle nach Mallorca.
Auf welche neuen Formulare, Sicherheitschecks oder Impfnachweise muss man sich denn in der nächsten Zeit einstellen, wenn man fliegen will?
Ja, die Situation ist ja sehr landesspezifisch und bleibt auch für den Passagier eine Herausforderung. Man muss sich wirklich akribisch informieren, was jetzt gerade wo gefragt ist. Also wenn man von Deutschland nach Italien reist, dann muss man den Impfausweis nicht vorzeigen, aber muss sich bei der italienischen Regierung nochmal registrieren. Das war zumindest mein letzter Stand. Aber zurück muss man auf jeden Fall den Impfausweis vorzeigen. Und da muss man sozusagen selbst mit Handgepäck dann nochmal zum Check-in, um da sozusagen seinen Impfausweis und sein Ausweisdokument zu zeigen, dass man eben geimpft ist oder eben getestet oder genesen.
Kurzstrecken gelten als besonders klimaschädlich und sind auch ein Wahlkampfthema. In Frankreich sollen kurze Inlandsflüge sogar künftig verboten werden. Frau Ziegler, was halten Sie davon, Kurzstrecken zu streichen?
Also die Kurzstrecken sind ja zum großen Teil tatsächlich, zumindest in der Vergangenheit, sogenannte Feederflüge, also die sozusagen auf Langstrecke oder Mittelstrecke zugefüttert haben, die Passagiere. Der reine Lokalverkehr so von Berlin nach Frankfurt oder von Hamburg nach München hat vielleicht mal, je nachdem, vielleicht mal so die Hälfte der Passagiere ausgemacht. Also da war in der Regel auch immer sehr viel Umsteigerverkehr eben auf Langstrecke oder Mittelstrecke da. Und das Problem ist ja, dass die Bahn in Deutschland einfach kein attraktives Produkt auf den meisten Strecken anbietet. Da hat sich in den letzten Jahrzehnten leider nicht viel getan, was sehr schade ist. Denn wer eigentlich vorhat, irgendwie nach New York zu fliegen und ist dann erstmal 5-6 Stunden von Berlin nach Frankfurt im Zug unterwegs, der ist ja schon völlig erschöpft, wenn er da am Frankfurter Flughafen ankommt. Also der wird dann überlegen, ob er nicht dann anders fliegt, zum Beispiel mit einer anderen europäischen Airline über Kopenhagen oder Stockholm oder London, ja, und von da dann weiter nach New York. Also das bedeutet natürlich, wenn die Kurzstrecken-Zubringerflüge gestrichen werden, dann ist das ein ziemlicher Wettbewerbsnachteil für die deutschen Airlines, weil man wird dann eher auf ausländische Airlines ausweichen und dann im Ausland umsteigen.
Ist denn überhaupt umweltfreundliches, grünes Fliegen möglich?
Also richtig grün werden kann Fliegen wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Nicht so schnell zumindest. Der erste Schritt ist ja sozusagen, dass man möglichst so wenig Emissionen wie möglich emittiert. Das heißt, möglichst neue Flugzeuge hat mit Turbinen, die einfach auch sehr wenig Kerosin verbrauchen und dann sehr wenig CO2 ausstoßen. Da ist es natürlich wichtig, dass man möglichst neue Flotte hat. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und da experimentieren auch viele Airlines jetzt mit, dass man Biofuel mitmischt. Aber davon gibt es im Moment noch sehr wenig. Und da muss man auch nochmal genau hinschauen, ob das wirklich Biofuel ist, also sehr umweltfreundlich produzierte Energie aus eben grünen Energiequellen. Aber Fakt ist auch, dass im Moment das einfach auch noch eine sehr teure Energiequelle ist und das sicherlich vom Kunden so noch nicht akzeptiert wird. Es gibt im Frachtbereich gibt es einige Airlines, die bieten eben dann entsprechende Flüge an. Die sind dann in der Regel aber 3 bis 4 Mal so teuer wie der normale Tarif.
Die EU-Kommission hat verschiedene Pläne zum Klimaschutz. Dabei geht es auch um die Luftfahrt. Die europäischen Fluggesellschaften sind besorgt und fürchten Wettbewerbsnachteile. Wie sehen Sie das?
Ja, es kommt ja nochmal drauf an, wie die Ziele umgesetzt und erreicht werden sollen, also was sozusagen da die Maßnahmen sind. Im Moment ist es ja so, dass die europäischen und auch die deutschen Airlines durchaus schon einiges an Belastung tragen müssen. Also es gibt zum einen die Luftverkehrssteuer des deutschen Staats, die sozusagen auch auf die Distanz gestaffelt ist und die sich jetzt auch nochmal in den letzten 2 Jahren deutlich erhöht hat. Dann gibt es die EU-ETS, Emission Trade System, also auch eine Emissionssteuer für alle Flüge, die sozusagen hier innerhalb der EU stattfinden. Dann gibt es das System CORSIA. Das hat die ICAO initiiert. Das ist eigentlich ein internationales System, aber das läuft erst sozusagen an. Das sollte eigentlich ein einheitliches System sozusagen für alle Airlines werden. Also im Moment, dadurch, dass es eben die Luftverkehrssteuer und auch das EU-ETS-System gibt, haben halt hier, sagen wir mal, die deutschen Airlines im Vergleich zu ausländischen Airlines wie zum Beispiel Katar oder Turkish natürlich auf jeden Fall da schon mal einen finanziellen Nachteil.
Meint die Luftfahrtexpertin Yvonne Ziegler von der Frankfurt University of Applied Science. Wie sehen die Pläne der EU-Kommission aus? Welche Folgen hätten sie denn für den Flugverkehr? SWR Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach berichtet.
Ursula von der Leyen redet nicht lange drum herum.
Emission of CO2 must have a price.
Der Ausstoß von CO2 muss einen Preis haben, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Und zwar einen Preis, der Verbrauchern, Herstellern und Entwicklern den Anreiz gibt, sich für saubere Technologien zu entscheiden.
A price that incentivizes consumer, producers and innovators. To choose the clean technologies.
Auch auf die Fluggesellschaften kommen mit dem Klimapaket der EU höhere Kosten zu. Erstens durch die Reform des Emissionshandels. Bisher bekommen die Airlines die Hälfte ihrer Zertifikate kostenlos. Damit soll es aber schon bald vorbei sein. Und die Verschmutzungsrechte dürften ziemlich schnell teurer werden. Zweitens müssen die Luftfahrtkonzerne dem Kerosin künftig einen steigenden Anteil umweltfreundlicher Kraftstoffe beimischen, die im Moment noch deutlich mehr kosten als das herkömmliche Flugbenzin. Und drittens ist eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge geplant, die bis 2030 schrittweise angehoben werden soll. Bisher ist Flugbenzin von Abgaben befreit. Das aber darf so nicht bleiben, sagt die grüne Verkehrsexpertin Anna Deparnay-Grunenberg, auch wenn das zu höheren Ticketpreisen führt.
Am Ende ist das vielleicht tatsächlich die Übersetzung dessen, aber wir müssen natürlich gucken. Die Umweltbelastung vom Flugverkehr ist sehr klar und ich begrüße den Vorschlag der Kommission, tatsächlich da ein bisschen Wettbewerbsneutralität reinzubringen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern, die alle ihre Steuer zahlen. Und das heißt ja nicht, dass wir nicht mehr fliegen können, aber wir können wahrscheinlich nicht mehr spottbillig fliegen.
Die Lufthansa hat schon mal vorgerechnet. Sollten die EU-Pläne Wirklichkeit werden, müsste ein Flug mit der deutschen Airline von Madrid nach Tokio über den Flughafen Frankfurt 58 Euro mehr kosten als heute. Internationale Konkurrenten dagegen könnten diese Reise günstiger anbieten, etwa über ihre Drehkreuze Istanbul oder Dubai, weil die Beimischungspflicht nur für Anbieter aus der EU gelten soll. Der CDU-Europa-Abgeordnete Jens Giesecke hält das für falsch.
Da müsste man im Grunde ein System finden, wo nicht die Airline, sondern der Passagier bepreist wird. Ich muss dann als Passagier, egal mit welcher Airline ich fliege, eine sogenannte Nachhaltigkeitsgebühr bezahlen, wenn ich mit nachhaltigem Treibstoff unterwegs bin. Das Problem ist aktuell, die Gesetzesvorschläge der Kommission sehen diese Wettbewerbsneutralität nicht vor.
Da muss dringend nachgearbeitet werden, findet der Verkehrspolitiker der CDU. Die Warnungen der europäischen Fluggesellschaften hält er für begründet.
Also es ist natürlich technisch Lobbyarbeit, aber ich glaube, es ist wirklich von der ernsthaften Sorge getragen, dass die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig leidet und dass am Ende Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen. Und ich finde, das sollten wir auch als Politik sehr ernst nehmen.
Allerdings steht noch längst nicht fest, was aus den Plänen am Ende wird. Für die Kerosinsteuer etwa wäre Einstimmigkeit nötig, was Stand heute wenig wahrscheinlich ist. Unter anderem, weil Urlaubsländer im Süden Europas um ihre Feriengäste fürchten. Dabei dürften sich nach Einschätzung der EU-Kommission die Mehrbelastungen für die Passagiere durch das Klimapaket in überschaubaren Grenzen halten. Die Brüsseler Behörde rechnet damit, dass die höheren Kosten für das Flugbenzin die Ticketpreise bis zum Jahr 2050 um gerade mal 8% steigen lässt. SPD-Verkehrsexperte Ismail Ertug.
Also wenn man diese Werte aus der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission vor Augen sich führt, dann ist das, wie ich meine, ein moderater Preisanstieg. Alles in allem ist das jetzt, glaube ich, noch keine ausgemachte Sache, dass die Preise sich so erhöhen werden, dass sich am Schluss keiner mehr oder kein Privatmensch mehr die Reise leisten kann.
Mitten in der größten Krise seit Bestehen der Luftfahrt gründen sich neue Fluggesellschaften. Wie ist das möglich? Das habe ich den Luftverkehrsexperten Gerd Pontius gefragt. Seine Firma berät weltweit Flughäfen und Fluggesellschaften.
Ja, eine sehr berechtigte Frage, denn über Jahre hinweg sind eher Airlines vom Markt gegangen oder viele Investitionen, Neuinvestitionen in neue Airlines sind abgebrochen worden. Dass wir jetzt eine völlig neue Situation für Start-up-Airlines und für Investoren erleben, hängt maßgeblich mit der Pandemie zusammen, die die Spielregeln verändert haben und die Märkte verändert haben. Plötzlich stehen tausende qualifizierte Mitarbeiter zur Verfügung, billige und schnell verfügbare Flugzeuge, reichlich Slots und relativ günstige Kostenstrukturen. Das macht es zum einen interessant, rein operativ Fluggesellschaften wieder zu starten. Zweiter Effekt der Corona-Pandemie ist, dass es plötzlich wieder Marktchancen gibt, dass Märkte sich öffnen oder frei werden, die vorher in dieser Konsolidierungsphase, die wir erlebt haben, vor der Pandemie nicht zur Verfügung standen oder schnell wieder dicht gemacht worden von den großen Airlines.
Für wen lohnt es sich denn jetzt, eine Fluggesellschaft zu gründen und für welche Zielgruppen? Touristen oder Geschäftsreisende?
Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die großen Airlines, die über Jahre hinweg kleine und mittelgroße Airlines weggebissen haben, einfach durch ihre Marktmacht und durch ihr Kapital, das sie auf der Langstrecke verdient haben, dass diese Airlines jetzt mit einem Riesenberg von Schulden konfrontiert sind und aus Märkten herausgehen müssen. Dadurch entstehen eben Lücken, gerade im touristischen Sektor oder im Regionalbereich. Der Regionalbereich, der vor der Pandemie völlig unattraktiv war, wo wir auch viele, viele Airlines verloren haben, bietet jetzt plötzlich wieder Chancen, schlicht und einfach auch deswegen, weil die großen Airlines in diese Märkte aktuell gar nicht gehen können und auf absehbarer Zeit auch nicht die Chance haben, diese Märkte zu verteidigen oder zurückzuerobern.
Wo gibt es denn diese neuen Fluggesellschaften eigentlich?
Wir erleben im Augenblick relativ viele Neugründungen in den Warmwassergebieten beispielsweise. Das sind teilweise exotische Modelle wie Wasserflugzeuge, die auf den Balearen fliegen, über Isla Air beispielsweise. Wir sehen Regionalgründungen in Bozen in Südtirol. Dort werden jetzt Flüge angeboten, die eben auch stark touristisch sind, aber gleichzeitig eine regionale Komponente haben. Hier sieht man generell in den Neugründungen Marktmodelle, die sehr stark auf Tourismus gehen, die sehr stark auf Regionalflug gehen, idealerweise in Kombination, damit die Saisonalität des touristischen Fluges entschärft wird. Es gibt auch einige Modelle, die jetzt eher in Low-Cost gehen. Der große Klassiker oder das große Beispiel ist Flyr in Norwegen oder Play in Island. Das sind dann Fluggesellschaften, die eher klassische Low-Cost-Modelle fliegen wollen und beispielsweise eben auch das alte Wow-Netzwerk übernehmen wollen oder ein wenig in die Fußstapfen von Norwegian gehen wollen, die sich eben auch drastisch zurückziehen müssen.
Was wird sich denn in den nächsten Jahren beim Luftverkehr verändern?
Wenn man sich jetzt erstmal die Folgen der Pandemie anschaut, so erleben wir tatsächlich eine Wiederkehr der touristischen Luftfahrt. Da wird auch die Nachfrage wieder steigen. Die Psychologen, die sich mit Tourismus befassen, sagen, es wird eine bestimmte Zeit geben, in der die Passagiere noch zurückhaltend sind. Vor allen Dingen eben auch, solange das Fliegen aus Pandemiesicht noch als unsicher empfunden wird oder auch nicht klar ist, ob jedes Gebiet dann auch nicht eventuell wieder schnell zum Hochsicherheitsgebiet ernannt wird. Alle gehen davon aus, dass in den nächsten 2-3 Jahren der Tourismus wieder ein altes Niveau erwartet. Schwieriger ist es mit dem Geschäftsreiseverkehr. Meine persönliche Einschätzung, und ich glaube, ich bin da nicht alleine, ist, dass es Jahre dauern wird, bis der Geschäftsreiseverkehr wieder ein vergleichbares Niveau hat, wenn überhaupt. Und das hat zur Konsequenz, dass die großen Fluggesellschaften, die sehr stark von Geschäftsreiseverkehr auf der Langstrecke leben, tatsächlich diese Cash-Cow nicht mehr in der Fülle zur Verfügung haben wie in der Vergangenheit. Und dieses wird auch weiter aus meiner Sicht dazu führen, dass die großen Fluggesellschaften nicht mehr die dominante Rolle im Luftverkehr haben wie vor der Pandemie.
Das waren Einschätzungen des Luftverkehrsexperten Gerd Pontius. Der Erstflug eines 4-sitzigen Wasserstoff-Passagierflugzeugs am Stuttgarter Flughafen war vor 5 Jahren eine kleine Sensation. Der grüne Landesverkehrsminister lobte den Wasserstoffantrieb als vielversprechende Technologie für emissionsfreies Fliegen. Bald soll nicht mehr nur 4 Menschen in einem Wasserstoffflugzeug sitzen, sondern 40. Für den Leiter des Projekts, Josef Kahlo, wäre das ein Traum. Doch nicht alle Umweltschützer sind so begeistert wie Kahlo. SWR-Reporter Philipp Pfefflin erklärt die Hintergründe.
Josef Kahlo will das Fliegen nachhaltiger machen, zeigen, dass es möglich ist, Flugzeuge zu entwickeln, die nicht den Klimawandel weiter anheizen.
Ich muss gestehen, vor 7 Jahren hätte ich mir nicht denken können, dass ich heute die Technologie zur Verfügung habe, um 40 Sitze zu realisieren. In den letzten 2 Jahren haben wir gelernt, dass es möglich ist.
Bis jetzt nur auf dem Papier. Doch bereits 2025 soll es soweit sein, der Erstflug stattfinden. Josef Kahlo ist nicht nur Professor für Energiewandlung und Speicherung an der Universität Ulm, sondern auch selbst leidenschaftlicher Pilot. Das Flugzeug, an dem die grüne Zukunftstechnik erprobt werden soll, kommt aus der fossilen Vergangenheit. Es ist eine Dornier 328, die von Kerosin auf Brennstoffzellentechnik umgerüstet werden soll.
Die Chance zu haben jetzt auf ein altbewährtes Flugzeug, wo wir die Flugleistungen, das Flugverhalten kennen, ist natürlich ein großer Vorteil, weil damit wir uns auf die Antriebe konzentrieren können und dann zielgerichtet entsprechend schneller vorwärts gehen können.
Das Flugzeug mit seinen 40 Sitzplätzen soll nicht für die großen Fernstrecken, sondern für den regionalen Flugverkehr entwickelt werden. Eine Distanz, bei der Klaus-Peter Gussmann von der Umweltschutzorganisation BUND hellhörig wird.
Ich wunderte mich schon sehr, als ich die Ankündigung las, dass es nun ausgerechnet ein Regionalflugzeug sein soll, weil da vertreten wir vom BUND aus die eindeutige Position, dass der Regionalflugverkehr, wo immer es möglich ist, auf die klimafreundliche Schiene verlagert werden soll.
Auch, dass das Flugzeug mit grünem Wasserstoff und damit klimaneutral fliegen soll, überzeugt den BUND-Mobilitätsreferenten nicht. Bei all den hitzig geführten Diskussionen über jedes einzelne Windrad und einer nicht gerade hohen Ausbaugeschwindigkeit bei der Solarenergie gäbe es wichtigere Einsatzbereiche für grün erzeugten Wasserstoff als den Flugverkehr.
Da sagen wir vom BUND in erster Linie, müsste dieser grüne Wasserstoff in den Sektoren verwendet werden, wo es keinen anderen Substitutionsbedarf gibt, beispielsweise eben im Bereich der Stahlindustrie, im Bereich der chemischen Industrie.
Wasserstoffexperte Kahlo sieht das anders. Die Energiemengen seien nicht das Problem. Sonne und Wind würden weit mehr Energie bereitstellen, als wir benötigen.
Wenn wir die Änderung haben wollen, dann können wir auch diese Veränderung haben.
Der Einsatz von Brennstoffzellen zum Wandeln von Wasserstoff in Strom, der die Elektromotoren der Propeller antreibt, eignet sich eher für kleinere Flieger. Bei großen Flugzeugen sieht Professor Kahlo eher die direkte Verbrennung von Wasserstoff in den Turbinen. Und natürlich gibt es auch weitere Alternativen. So hat die Posttochter DHL kürzlich 12 batterieelektrische Frachtflugzeuge in Auftrag gegeben. Sie sollen bereits 2024 an den Start gehen.
Wasserstoff und Batterien allein werden den Flugverkehr nicht grün machen. Und die Energie dafür muss auch erzeugt werden. Fliegen bleibt umweltschädlich, wie so vieles, was wir tun. Aber es gibt viele Versuche, den Luftverkehr sauberer zu kriegen. Ungewiss ist, ob der gewinnbringende Geschäftsreiseverkehr seine alte Stärke erreichen wird. Der Urlaubsflugverkehr wird aber wiederkommen und wir werden moderate Ticketpreise zahlen und hoffentlich unbeschwert überall wieder hinfliegen können.